Nehmt bitte wieder Platz. Ja, unsere Schwabenfreunde, grüß Gott, Servus, guten Tag, Dzień dobry, Privet, Zdravstvujte, Buongiorno. Ja, jeder will begrüßt werden, je nachdem, woher er kommt. Und ich habe mich schon an einige Grußformen gewöhnt in meinem Leben. Ziemlich viele Gegenden in Deutschland. Und ich habe mich immer noch nicht auf Moin gewöhnt, muss ich ehrlich sagen. Grüß Gott hat mir besser gefallen. Aber okay, das ist vielleicht Geschmackssache. Wir sind bei einem Predigtthema, bei einer Predigtreihe Gottes Berufung leben. Wenn man überhaupt nicht gläubig ist und kein Christ, interessiert das keinen Menschen. Aber wenn man Christ ist, dann ist die Frage schon berechtigt, lebe ich eigentlich Gottes Berufung? Vielleicht. Und wenn nicht, wie geht das? Und in dieser kurzen Predigtreihe werde ich einiges beantworten. Aber ich möchte zu Beginn auch wieder Werbung machen für die Faltblätter. Und Berufung, Gottes Berufung leben, hängt etwas mit der Frage nach Gottes Willen zusammen. Wir haben so ein schönes Faltblatt am Büchertisch. Ihr könnt euch gerne da bedienen. Und wir haben eine ganze Reihe von solchen Faltblättern. Ihr könnt euch eindecken dort. Und in den letzten Monaten wurde wirklich Gebrauch davon gemacht. Das ist eine große Hilfe. Da kann man damit auch länger arbeiten. Gott dienen, der anbetende Dienst Marias. Das stand gestern so in der Zeitung und manche haben gefragt, okay, dann wird das richtig katholisch jetzt, ja? Maria und so. Das ist eine andere Maria. Wobei ich gegen die andere nichts habe. Aber wir haben diesen Namen heute schon in der Lesung gehört. Viel zu viele Christen wissen nicht, ob sie eine Berufung haben, die von Gott kommt. Oder aber sie wissen nicht, ob sie danach leben oder wie sie danach leben sollen. Vielleicht haben sie gehört von ganz berühmten Christen, Missionaren, großen Leuten, Martin Luther, Billy Graham oder Mutter Teresa und sie bewundern sie. Ja, sie haben ihre Berufung gefunden, diese großen Leute, unsere Vorbilder. Aber ich, Mensch, wenn ich so eine Berufung hätte wie Dietrich Bonhoeffer, dann würde ich sie leben, denkt einer. Naja, so einfach wäre das nicht. Bewundern darf man. Man darf auch was davon lernen. Aber fragen muss man sich immer wieder, wo bin ich aber? Was ist meine Berufung? Deshalb hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen etwas dazu lernen werden, wie ich meine göttliche Berufung finde, beziehungsweise danach leben kann. Und zwar, wie gelingt das so, dass mich das auch als Christen fröhlich macht und hoffnungsvoll und ohne Angst. 3 Punkte, die ich heute ansprechen werde. Welche Berufung sollen wir eigentlich leben? Was ist unsere dreifache Berufung als Christen? Und wie können wir Gott selbst dienen? Wisst ihr, in meinem Leben gab es auch Zeiten, wo ich unbedingt so sein wollte wie jemand anders. Ich hatte immer wieder Vorbilder. Abgesehen von solchen Helden, die ich in Romanen gelesen habe und irgendwelchen Filmen wie Winnetou und Old Shatterhand oder wer, was auch immer. Christen. Ich war früher in einer ordensähnlichen Gemeinschaft der Oratorianer. Und ihr Gründer, Philipp Neri aus dem 16. Jahrhundert, war ein ganz toller Typ. Er hat mir sowas von gefallen. Ich kenne viele Sprüche von ihm auswendig bis heute. Und ich bewundere ihn bis heute. Oder Maximilian Kolbe, hat jemand schon von ihm gehört? Ja, ist in Auschwitz, hat sich freiwillig gemeldet für einen, der zum Tode verurteilt wurde, für einen Familienvater. Und er ist vorgetreten aus der Reihe auf einen Appellplatz und sagte, ich gehe für ihn in die Todeszelle. Und ist so gestorben. Und ich habe auch Vorbilder, was Predigen angeht, Billy Graham oder was sonst. Ich habe manche da rauf und runter gepredigt. Ich habe viel von ihnen abgeguckt und abgeschrieben und gelesen und so weiter. Das ist alles schön und gut, wenn man vorbildliche Christen kennt. Aber man soll sich zwar von ihnen inspirieren lassen, aber nicht ununterbrochen unter ihrer Flagge segeln. Man soll sich fragen, was sind meine Stärken eigentlich? Wo möchte mich Gott in meinem Leben haben, überhaupt in diesem Leben? Wie kann ich meine Gaben, meine Stärken im Leben einsetzen? Was hat er mir gegeben? Und ich in meinem Leben habe ich ab einem gewissen Zeitpunkt darauf konzentriert, was Gott in mich hineingelegt hat. Und er hat schon einiges da hineingelegt. Und ich habe beschlossen, meine persönliche Berufung zu leben. Denn das ist da auch alles, wovon wir auch Rechenschaft ablegen werden, wenn wir vor Gottes Thron einmal stehen. Habe ich meine Berufung gelebt oder nicht? Oder habe ich es verpasst? Oder habe ich mir nie eine Frage gestellt, was ist meine Berufung? Ich wünsche uns, dass Gott diese persönliche Berufung uns ganz klar macht oder verfestigt noch einmal. Das ist meins. Dafür will mich Gott haben und dafür möchte ich mich einsetzen. Das hat mir Gott geschenkt. Und wisst ihr was? Eine Gemeinde, christliche Gemeinde, ist kein Wartesaal, indem wir auf gepackten Koffern sitzen und auf die Entrückung warten, bis uns der Herr wieder einfach holt, wenn er wiederkommt. Vielleicht sitzen wir auf so einer Schatzkiste und warten, bis Jesus wiederkommt. Und da drinnen sind lauter Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Gott hat für jeden Einzelnen von uns eine Berufung, einen Auftrag. Und das ist auch der Grund, warum du, warum ich, warum wir alle geboren wurden. Und das ist auch die persönliche Berufung. Deshalb lebe deine Berufung. Erkenne sie und lebe. Das ist so als kleine Einführung. Nun möchte ich einen Bibeltext lesen, in dem drei Personen vorkommen, die ich in den nächsten Wochen, ab heute, in drei Wochen, an drei Sonntagen vorstellen möchte. Und zu dieser Textlesung stehen wir nochmal auf. Ich lese aus Johannes Evangelium Kapitel 11, die Verse 1 bis 5, nach der Neue Genfer Übersetzung. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihrem Haar die Füße getrocknet hat, und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten: Herr, der, den du so lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Ich bete. Himmlischer Vater, was für ein toller Satz zum Schluss. Da hätten wir uns auch gerne so in die Reihe gestellt und uns gewünscht, dass auch unser Name dann noch nach dem Komma kommt. Dass du uns lieb hast. Du hast uns lieb. Aber warum hattest du diese drei besonders lieb gehabt damals? Herr, wir bitten dich darum, dass du uns dieses Wort erschließt und dass du uns sagst, was es bedeutet, mit dir zu leben, eigene Berufung zu leben, dir und anderen Menschen zu dienen. Und weil du das tun wirst, danken wir dir im Voraus dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. In dieser kurzen Erzählung sehen wir oder lesen wir von drei Menschen, zu denen Jesus eine besondere Beziehung pflegte. Das Haus von den dreien war das sozusagen die gute Stube, wo Jesus immer wieder einkehrte. Er ließ sich dort immer verköstigen und hat eine gute Zeit dort verbracht. Und wir haben gelesen, Jesus hatte alle drei lieb. Martha, Maria und Lazarus. Ganz toll. Warum musste das aber so betont werden hier im Johannesevangelium? Im Johannes 3,16 lesen wir, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Also müsste er sie, die drei, auch geliebt haben. Natürlich, natürlich. Aber die hat er besonders lieb. Und diese Liebe war was ganz Besonderes. Ich habe mich gefragt, warum? Die Antwort lautet, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es war einfach so. Das wird uns so berichtet. Als ich bei der Predigtvorbereitung darüber nachdachte, habe ich mich gefragt, hey, warum hast du so einen Narren an diesen drei gefressen? Warum waren sie so besonders? Was hat sie so ausgezeichnet? Und als ich darüber nachgedacht habe, fiel mir ein, jeder war anders. Und jeder von diesen dreien lebte eigene Berufung. Ganz andere. Und das könnte, kann ich mir so vorstellen, steht dann zwar nicht so direkt im Text, das könnte ein Vorbild für uns, für unsere Gemeinde sein. Diese drei Berufungen. Martha, Maria, Lazarus. Wie? Wir werden gleich sehen. Gemeinde ist da, um Gott selbst zu dienen. Und das ist der Dienst der Anbetung. Das verwirklichen wir durch unser ganzes Leben. Nicht nur im Gottesdienst oder egal wo wir Lieder, Loblieder singen, Danklieder. Das verwirklichen wir in unserem ganzen Leben. Unser ganzes Leben ist ein Lobpreis. Und auch unser Gebetsleben ist was Besonderes. Da ist Lobpreis, Dank, Fürbitte. Alles bewegt sich dabei um Gott, sollte es zumindest. Das zweite, Gemeinde ist da, wir sind da, um einander zu dienen. Das ist wiederum Gemeinschaft. Gott wünscht sich eine starke, eine liebevolle, liebende und echte Verbundenheit unter den Christen. Und wenn wir uns diese Liebe schenken, dienen wir einander. Und das dritte hier, Gemeinde ist da, um der Welt zu dienen. Und das ist nicht nur Diakonie, das ist auch Evangelisation. Das geht irgendwie ineinander. Das kann man alles nicht voneinander trennen. Und wenn man sich diese drei sich anschaut, könnte man sagen, okay, da oben, das ist Maria, dann kommt die. Wer kommt da? Martha und zum Schluss kommt Lazarus. Rätsel, die werden sich aber lösen. Auflösen zumindest. Wir sind da, um der Welt das Evangelium zu bringen. Und damit dienen wir der Welt. Wir bringen das allen. Insbesondere Weise bringen wir Gottes Liebe den Armen, den Ausgestoßenen, den Ausrangierten, Schwachen, Verlorenen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Dazu sind wir berufen. Und das Neue Testament, die Bibel lehrt uns über Martha, Maria und Lazarus, dass sie für uns als Gemeinde ein Vorbild sind. Ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde zu einem Drittel aus Marias, zu einem Drittel aus Marthas und zu einem Drittel aus Lazarus bestehen würden. Lässt sich so nicht machen, aber irgendwie müssten die drei vertreten sein. Und, das ist noch interessanter, sogar in einer Person sind manchmal alle Elemente von all diesen drei Berufungen zu finden. Man kann es nicht so voneinander trennen, sondern alle drei sind in einem, aber in einer Richtung ist es besonders ausgeprägt. Er ist wie Maria zum Beispiel, kann man sagen, obwohl er auch gut dienen kann und auch von Gott erzählen und so weiter und so fort. Eine gewisse Konzentration von all diesen drei Berufungen haben wir. Ja, wir brauchen also etwas von diesen drei Seiten des Dienstes. Hier kommt noch ein Text und den haben wir schon gelesen eigentlich. Ich wiederhole nur, dass hier die Rede davon ist, als Maria, als Jesus kam und Martha bediente, sehen wir, Martha bediente und Maria schon wieder bediente und Maria, sie hatte was anderes zu tun. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Zu Jesu Füßen sitzen, in Gottes Gegenwart bleiben. Heute rede ich nur über diesen einen Dienst von Maria. Unser Dienst an Gott selbst. Und einer dieser Aspekte ist, wir setzen uns zu Jesu Füßen. Das hat mir so gut gefallen in diesem einen Lied, das wir heute gesungen haben. Heilig bist du, Herr. Du bist heilig, Herr. Du sitzt auf dem Thron. Zu deinen Füßen fühle ich mich wohl, kniend vor deinem Thron. Also wir merken, wir können heute das auch so tun. So ähnlich. Staunend singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und singt, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Der anbetende Dienst. So können wir Gott dienen. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Man könnte das mal so auslegen. Anbetung und Lobpreis erfüllen unsere Herzen, unsere Häuser, unsere Gemeinden mit einem fantastischen Geruch. Mit einer guten geistlichen Atmosphäre. Also ich würde hier übertreiben und sagen, wenn wir das haben, brauchen wir kein Deo mehr. Kein Parfüm. Das wäre ein Duft. Und das wäre wirklich ein Duft. Und das ist der Geruch der Gegenwart Gottes. Da färbt was ab. Also in der Bibel steht das an mehreren Stellen, dass wir ja vor Gott duften sollen, kann man so sagen. Wenn wir vor ihm sind und wenn wir seine Atmosphäre, sein Wesen einatmen, wenn wir die Bibel lesen und das abfärbt an uns, dann geben wir das wieder. Und das ist zu spüren, zu riechen, zu sehen, zu hören. Muss man sich das so mit allen Sinnen vorstellen? Aber wenn man sich das so vorstellt, dann ist es schön. Dann ist es schön, wenn wir von der Schönheit Gottes etwas weitergeben. Und ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich sage, wenn Menschen so kniend vor Gottes Thron sind, oder stehend, oder sitzend, oder liegend, aber immer wieder ihre Zeit damit verbringen, Gott näher zu kommen, ihn reinzulassen in ihr Leben, in ihre Gedanken, in ihre Gefühlswelt, dann nehmen sie das auf. Saugen sie es auf. Sie werden durchtränkt mit Gottes Wesen, mit seiner Liebe. Und dann geben sie das wieder. Da werden Menschen berührt durch den Heiligen Geist. Und die anderen Menschen, sie werden ergriffen von der Atmosphäre, die wir verbreiten. Vielleicht von der Atmosphäre in unserem Haus. Vielleicht von der Atmosphäre in unserer Gemeinde. Oder vielleicht auch von der Atmosphäre, die wir an unserem Arbeitsplatz verbreiten oder im Freundeskreis. Das ist unsere Berufung. Und die kommt davon, dass wir Gott dienen, sitzend zu seinen Füßen, zu Jesu Füßen, vor seinem Thron. Es können bei solchem Dienst an Gott wunderbare Dinge geschehen. Da kommen Leute zu uns nach Hause, in die Gemeinde und sagen, wow, Gott ist da. Es ist zu spüren, die Gegenwart Gottes. Und eine solche Atmosphäre, die wir verbreiten, persönlich, aber auch als Gemeinde, wünsche ich uns. Und das kann sich verändern. Da spürt eine mehr, uns das mehr ab, mal weniger. Aber das soll sich immer entwickeln. Und je stärker andere Menschen das spüren umso mehr Menschen werden dadurch angezogen, zu Gott angezogen, zu Gott geführt. Umso mehr Menschen werden auf diese Art und Weise auch Gott dienen, ihn lieben wollen. Und sie bekehren sich auch zu Gott. Das, was Menschen heutzutage suchen, sind keine Shows in den Gottesdiensten. Was sie suchen, ist eine echte Frömmigkeit. Ist eine solche Atmosphäre, die wir als Christen verbreiten, Atmosphäre, die zu Gott führt. Natürlich eine Atmosphäre der gegenseitigen Annahme, aber darüber werden wir noch mehr sprechen am nächsten Sonntag. Aber das ist das Wesentliche. Daran hängt alles andere. Menschen suchen Gottes Gegenwart. Und Gegenwart Gottes, dieser Gegenwart, wollen sie, und sie haben das Recht, sie in unseren Gemeinden, christlichen Gemeinden zu erfahren. Wenn sie das nicht tun, dann läuft was falsch. Ich hoffe, dass wir uns verstanden haben. Man kann total daneben liegen als christliche Gemeinde. Man kann schöne Räume haben, die besten Instrumente, vielleicht besten Sänger und super rhetorisch aufgelegten Redner. Aber wenn die Atmosphäre nicht da ist, nämlich die, die geprägt ist durch Gottes Gegenwart, dann ist das alles nur eine Show, auch wenn es eine teure Show ist. Das Zweite, auf Gott vertrauen, zweiter Aspekt, sag mal Hallo, nimmt ab. Sonst hören wir alle noch einmal eine halbe Stunde, wie es bimmelt. Gott ruft an. Aufwachen. Okay. Wir konzentrieren uns wieder. Es geht bei dem zweiten Aspekt des Dienstes an Gott selbst, auf Gott vertrauen, im Glauben verharren. Etwas von Menschen wie Maria beitragen in christlichen Gemeinden dazu bei, dass es immer mehr von einem tiefen, im Gott ruhenden Glauben gibt. Und dafür ist Maria ein wunderbares Bild. Wir haben gehört, als Lazarus erkrankt wurde, kam Jesus und sie fiel zu seinen Füßen und weinte. Sie war verzweifelt. Denn sie verstand nicht, warum Lazarus sterben sollte. Er war zu Tode krank sozusagen. Und Lazarus war doch der Freund von Jesus. Und Jesus kommt und sagt, nö, das ist nicht eine Krankheit zum Tode. Hallo, er soll der Herrlichkeit Gottes dienen. Aber geheilt hat er ihn nicht. Also an Marias Stelle hätte ich mir da einige Fragen gestellt und Zweifel gehabt oder was auch immer. Auf jeden Fall würde ich sehr drüber grübeln, warum das so und nicht anders gelaufen ist. Konnte Jesus nicht helfen? Wollte er nicht? Und wenn nicht, dann warum? Keine Ahnung hatte Maria. Ihr Herz war absolut zerbrochen. Und das ist vergleichbar mit manchen unserer Situationen. Uns geht schlecht, wir sind krank, wir haben Misserfolg, irgendwas will gar nicht klappen, bei uns selbst, in der Ehe, in der Familie, auf dem Arbeitsplatz. Und das ist so eine Situation, in der selbst die tiefste Theologie, selbst der zutiefst gläubige Christ manchmal schweigen muss. Die kennen es nicht, verstehen. Das geht gar nicht. Es gibt Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Dann gilt es auch manchmal, mit den Weinenden zu weinen und keine frommen Sprüche zu klopfen. Einfach sich hinsetzen und eine Runde mitfühlend schweigen. Damit ist manchmal mehr geholfen. Damit es erstmal ausgehalten wird. Es gibt Zeiten, da verstehen die Gott nicht. Und wir wissen nicht, wofür das gut sein sollte. Denkt an Dietrich Bonhoeffer. An andere Menschen. Warum ist der Johannes Nietzsche so früh gestorben? Sein begabter Mensch, Christ, so viele schöne Lieder geschrieben und dann zack, war er weg. Und ein anderer, vielleicht ein Verbrecher, lebt noch fröhlich. Die Antworten auf diese Fragen finden wir gar nicht. Es gibt Zeiten, die sich unserem Verstand, unserem Denken einfach entziehen. Und das sind Zeiten, in denen wir uns nur im Glauben an Gott klammern können. Sozusagen zu seinen Füßen liegend, seine Füße umarmend und ihm absolut vertrauend: Gott, ich verstehe dich nicht. Jesus, ich weiß nicht, was das soll. Aber ich lasse dich nicht los. Und wenn wir das tun, dann sind wir nicht mehr alleine. Dann ist er bei uns. Und dann brauchen wir keine Angst zu haben, wie wir das heute gehört haben. Maria weinte, weil sie verzweifelt war. Aber sie weinte nicht irgendwo hinten in einem Abstellraum, sondern zu Jesu Füßen. Sie weinte in seiner Gegenwart. Sie weinte bitter und vielleicht rebellisch. Aber es war trotzdem ihr Glaube da. Wir Christen haben eine Dauerkarte. Wir haben ein Abonnement, zu Jesu Füßen zu sitzen und zu beten. Die anderen haben das nicht. Wir können zu seinen Füßen sitzen und wir können ihn loben und preisen, wir können auch Fürbitte tun. Und wenn wir das tun, dann gibt uns das eine tiefe Sicherheit, Gewissheit. Und wir verbreiten dadurch eine tiefe Glaubensstabilität in schweren Zeiten. Und ich habe schon Christen erlebt, die jemanden verloren haben, plötzlich. Aber die haben so etwas ausgestrahlt. Eine Stabilität im Glauben, eine Gewissheit. Ich wusste, dass sie das nicht verstehen. Und trotzdem sind sie ruhig geblieben in dieser Zeit. Und die haben gesagt: Gott weiß, was er tut. Da haben wir gedacht: ah, was sagt er da? Ja? Gott macht keine Fehler, sagte eine. Und seine Frau war 20 oder 22 Jahre jünger als er und sie ist eher gestorben als er. Und er sagte dann zu mir: Gott macht keine Fehler. Ich konnte es nicht verstehen. Aber das hat er auch so ehrlich gemeint. Ja, Herr, wohin sollten wir gehen? Fragten die Jünger. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wisst ihr was? Dieser Maria-Dienst, diese Berufung Marias lässt die Gemeinde Jesu glauben, auch in schweren Zeiten. Und da können wir uns gegenseitig helfen, mitziehen und mittragen. Komm bitte her. Wir gehen beide gemeinsam zu Jesu Füßen. Und wir halten uns da fest. Dazu haben wir ihn und unseren Glauben. Und der dritte Aspekt, da wäre noch einmal der Text, aber den lese ich nicht. Ihr wisst, einmal ist Jesus gekommen und auch müde mit seinen Jüngern und die Martha wollte gerade eine leckere Mahlzeit vorbereiten. Und was machte die Maria? Ja, sie saß zu Jesu Füßen. Martha hat so einen Hals gekriegt, sagte: Hallo, also warum lässt du es so, dass meine Schwester hier an deinen Füßen sitzt und einfach zuhört und ich muss die ganze Arbeit allein machen, ja? Und was hat Jesus geantwortet? Maria hat das Bessere gewählt. Ich hätte es auch nicht verstanden, wenn ich Martha wäre. Aber das hat Jesus gesagt. Vielleicht hat Martha etwas übertrieben. Weiß ich nicht. Ich kenne viele Menschen, die sehr gastfreundlich sind. Man kommt zu Besuch. Innerhalb von einer Stunde ist die ganze Mahlzeit mit Vorspeise, Hauptspeisen, Nachspeise, alles Mögliche, ganz schnell gekocht, gemacht und so weiter. Finde ich immer toll. Ja, aber manchmal sollten wir auch so ein bisschen halb so schnell machen und halb so viel, denn für manche Dinge sollte man auch Zeit haben. Denn im Endeffekt gibt es da jemanden, der die ganze Zeit nur geackert hat und die anderen haben sie unterhalten. Ja, und so ähnlich war es dort. Ja, aber was haben wir hier für ein Problem und was für eine Schwierigkeit? Es geht darum, dass wir hörend beten. Und dass die Gottes Stimme erwarten. Diese Tadel an Martha, das soll nicht so absolut hier verstanden werden. Was hier Jesus gelobt hat, war diese hörende, aufmerksame Haltung Marias. Hörend beten. Als Christen zu Jesu Füßen sitzen und seine Stimme wahrnehmen. Die Bibel aufklappen und sagen:
Ja, da bin ich gespannt, was sagt denn Gott heute?
Nein, das hören wir nicht immer. Aber wenn wir es lesen, dann auf einmal setzt sich was in uns. Aber wir können uns auch fragen beim Lesen oder am Anfang unseres Betens. Gott, was willst du eigentlich? Du kennst meine Situation. Ich habe so viele Fragen. Was soll ich in diesem Punkt tun? Wo ist mein Platz? In diesem ganzen Projekt oder was auch immer. Und diese Frage mündet manchmal in eine Fürbitte. Wenn wir sagen, Gott, hilf mir. Lass mich bitte das Richtige hier erkennen und dann auch tun. Und vielleicht, wenn wir so beten und wenn wir auch hörend zu Jesu Füßen sitzen, lässt uns Gott tatsächlich etwas erkennen. Vielleicht bekommen wir einen Eindruck. Vielleicht legt uns Gott etwas aufs Herz. Vielleicht kommt auf einmal der Gedanke an einen bestimmten Menschen, an eine bestimmte Gruppe von Menschen, an ein Land. Und wir fangen an, für diesen Menschen, für die ganze Gruppe oder für ein ganzes Land zu beten, weil Gott uns das ans Herz gelegt hat. Und das ist auch dieses Gebet, wo wir auf Gott hören wollen, wo wir nicht vorher schon einen ganzen Plan festgelegt haben, so sehr deutsch, Punkt 1, 2, 3, 10, und das erwarte ich von Gott, sondern erstmal das leere Blatt legen wir vor uns und vor Gott und hören, was Gott möchte. Und wenn wir Eindrücke von Gott bekommen, schreiben wir uns das schön ordentlich auf. Und dann versuchen wir danach auch zu handeln. Solche hörende Fürbitten sind ganz wichtig. Dass wir da neugierig sind. Dass wir erwartungsvoll auch beten. Dass das nicht langweilig ist von vorne. Wenn ich schon ans Beten denke, da wird es mir schon langweilig. Da läuft was falsch. Sondern eine gesunde Neugier, die unseren christlichen Glauben prägen sollte. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich möchte noch einmal betonen, dass wir als Christen manchmal mit einem Schiff, Gemeindeschiff verglichen werden. Ja, nehmt bitte hier in Bremerhaven ein Kreuzfahrtschiff. Ist schon ziemlich groß, aber okay. Aber in jedem Raum, in jedem Schiff gibt es einen Maschinenraum. Und so ist es auch in unserer Gemeinde. Und Gebet insgesamt ist der Maschinenraum des Gemeindeschiffes. Das muss es geben. Sonntags, wenn wir hier zum Gottesdienst kommen, dann ist es so, wie tatsächlich, wir gehen aufs Deck und da spielt eine Kapelle und werden Drinks serviert und irgendwelche Häppchen und so weiter und so fort. Aber da bekommen wir gar nichts davon, was da unten passiert. Damit das Schiff überhaupt auf Kurs ist und fahren kann. Und so muss man sich das vorstellen mit der Gemeinde. Über dem Wasser ist ein Teil des Schiffes. Aber das meiste, was mit Turbinen, mit Maschinen zusammenhängt, ist unter Wasser, in den Räumen darunter. Und da sind auch Leute. Und so müsste es auch in der Gemeinde sein. Dann laufen Leute rum mit verschmierten Overalls. Die sind verschmiert mit Gebet, mit Fürbitten vielleicht. Weil sie da unten so gebetet haben. Und die Leute, die so rumlaufen, ja, die haben auch verschmierte Hände. Sie haben sich vielleicht blutig ihre Hände vom Fasten an die Bibel und zusammenhaltende Hände irgendwie da schon geschlagen, wie auch immer. Aber das zeugt davon, dass sie das ernst nehmen. Ich wünsche mir und uns, dass unser Gemeindeleben sich nicht auf das Sonntägliche konzentriert, sondern dass dieser Maschinenraum des Gebets in der Gemeinde wirklich tiptop ist. Ob das Kleingruppen sind, ob wir persönlich beten, ob wir mit ein paar anderen uns zum Gebet treffen, dass das Gebetsleben insgesamt in der Gemeinde auf Hochtouren läuft, dann ist das alles andere, sage ich mal, verheißungsvoll. Da können wir Gott fragen, in welche Richtung wollen wir denn fahren? Sind wir noch auf dem richtigen Kurs? Aber wenn das da drunter nicht läuft, dann können wir uns diese Fragen, brauchen wir uns die Frage nicht zu stellen. Gott vertrauen, aber betend. Und die Maria kann uns dabei ein Vorbild sein. Weißt du, welche Berufung du hast? Vielleicht ist das die Berufung, zu Jesu Füßen zu sitzen und in Gottes Gegenwart zu sein, mehr als die anderen. Was ist die dreifache Berufung von Christen? Wir haben gehört, das eine wird das Beten. Damit dienen wir Gott selbst. Wir sind ihm sehr nah. Aber vielleicht ist unsere Berufung, eher anderen zu dienen. Da sind wir besonders begabt. Oder aber wir haben eine Berufung, der Welt zu dienen, indem wir Gottes Wort weitergeben. Finde heraus, wohin dich Gott führen möchte. Wir halten jetzt eine Zeit der Stille, dann bete ich und anschließend singen wir ein Lied, das höchste meines Lebens. Himmlischer Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt, damit er uns verlorenen Menschen durch seinen Tod am Kreuz rettet. Dieser Jesus ist auferstanden, hat den versprochenen Heiligen Geist gesandt und so ist die Gemeinde deiner Jünger entstanden. Nun, wir sind auch zum Glauben gekommen, zumindest die meisten von uns. Und wenn wir uns Christen nennen und sind, dann wollen wir auch Teil deiner Gemeinde sein. Nicht irgendeine theoretischen, sondern eine Ortsgemeinde. Wir möchten unseren Platz dort finden, herausfinden, was unsere Berufung ist und gemeinsam herausfinden, wohin du uns führen möchtest. Herr, hilf uns dabei. Lass uns nicht nur zum Mobiliar und der Schmuck der Gemeinde gehören, sondern mach aus uns lebendige Glieder dieses Leibes. Und davon ist jedes wichtig. Wir beten alle gemeinsam.